Bahnhof.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Israel und der Iran setzen ihre gegenseitigen Luftangriffe fort. Am Mittag meldete der iranische Staatsrundfunk Explosionen in der Nähe des Flughafens der Hauptstadt Teheran. Kurz danach wurde in Israel wieder Raketenalarm ausgelöst. Bisher beziffert der Iran die Zahl der Todesopfer seit Beginn der israelischen Luftangriffe am Freitag auf fast 130. In Israel sind mindestens 13 Tote bestätigt. In einem Wohnhaus bei Tel Aviv wird noch nach Verschütteten gesucht. Beim Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs in Kanada wird der Konflikt zwischen Israel und dem Iran ein zentrales Thema sein. Das hat Bundeskanzler Merz kurz vor seinem Abflug deutlich gemacht. Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert.
Merz will darauf dringen, dass sich der Konflikt im Mittleren Osten nicht ausweitet. Gleichzeitig sagte er, dass auch Deutschland sich wappne gegen mögliche Angriffe des Irans auf jüdische Einrichtungen im Land. Das zweite große Thema bei den G7 wird der Krieg Russlands gegen die Ukraine sein. Hier möchte Merz auch die Nicht-Europäer auf dem Gipfel dafür gewinnen, Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen.
In Deutschland wird heute zum ersten Mal der Veteranentag begangen. Bundestagspräsidentin Klöckner hat am Mittag die zentrale Festveranstaltung am Berliner Reichstagsgebäude eröffnet. Es sei höchste Zeit, denen öffentlich Anerkennung zu zeigen, die in den deutschen Streitkräften gedient haben, sagte die CDU-Politikerin. Der Bundestag hatte den jährlichen Veteranentag vergangenes Jahr beschlossen. Auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt hat es heute einen Angriff gegeben. Wie die Polizei mitteilte, haben 10 bis 15 unbekannte Teilnehmer die Versammlung im Kreis Märkisch-Oderland attackiert. Rolf Grünewald, RBB 24.
Bei dem Überfall sollen die Angreifer laut Polizei auch Schlagwerkzeuge oder Holzstöcke eingesetzt haben. Mindestens 2 Personen wurden leicht verletzt, mussten aber nicht behandelt werden. Noch vor dem Eintreffen der Polizei sind die zum Teil vermummten Täter geflüchtet und konnten bisher nicht gefasst werden. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas gesehen haben, sich zu melden, vor allem, wenn sie etwas zu Fahrzeugen sagen können, die von den Tätern genutzt wurden.
In einer Großbäckerei in Berlin-Reinickendorf hat es am Morgen gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem RBB sagte, stand die Technik einer großen Kühlzelle in Flammen. Es sei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Verletzt wurde demnach niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Insgesamt waren 44 Kräfte im Einsatz. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Gegen Abend kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Zurzeit in Berlin 29 bis 31 Grad, in Pritzwalk 29 und in Spreenhagen 34 Grad. Morgen bewölkt aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 16.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mein Name ist Clemens Schulze. Einen guten Sonntagnachmittag wünsche ich. Und bevor wir nach Nahost schauen, jetzt erstmal der Blick in die Rocky Mountains, wo ab heute Nacht Weltpolitik stattfindet. Im kanadischen Urlaubsort Kananaskis bei Calgary startet der G7-Gipfel, der bis Dienstag dauert. Für Bundeskanzler Friedrich Merz ist das Treffen eine Premiere. Er wird um Mitternacht unserer Zeit am Tagungsort erwartet. Dann ist es Nachmittag in Zentralkanada. Bereits jetzt vor Ort ist USA-Korrespondentin Julia Kastein. Sie wird den Gipfel beobachten. Frau Kastein, wir leben ja in Kriegszeiten. Neben dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine erleben wir gerade auch eine Eskalation in Nahost. Diese Konflikte werden wohl den Gipfel bestimmen, oder?
Ja, davon können wir ausgehen, dass vor allem dieser Konflikt im Nahen Osten, der sich ja jetzt nochmal ausgeweitet hat, eben auf Israel und den Iran, dass dieser Konflikt wieder ganz nach oben gerutscht ist auf der Agenda. Das hat übrigens auch der Bundeskanzler selber nochmal gesagt vor dem Abflug in Berlin. Er ist ja jetzt gerade in der Luft auf dem Weg hierher nach Kananaskis. Und Friedrich Merz hat der bei dieser Gelegenheit nochmal das Recht Israels betont, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zur Verteidigung und Teheran aufgefordert, nicht weiter Zivilisten in Israel anzugreifen. Das ist der eine große Konflikt. Und der andere, das ist natürlich die Ukraine. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, wird ja auch zu Gast sein hier in Kananaskis und vor allen Dingen wohl versuchen, US-Präsident Trump um weitere Unterstützung zu bitten. Konkret geht es beispielsweise um die Frage, ob die USA nicht doch bewegt werden können, schärfere Sanktionen gegen Russland zu verhängen.
US-Präsident Trump versucht ja immer wieder, diese Kriege, diese beiden zu beenden. Doch das Gegenteil passiert, die Konflikte verschärfen sich. Was plant der Präsident für den G7-Gipfel? Ist da was bekannt?
Also ganz ehrlich, er hat es uns nicht verraten und dieser Gipfel, fürchte ich, war auf seiner Agenda bis heute auch nicht ganz oben. Er war ja abgelenkt durch die Militärparade gestern in Washington zum Geburtstag der Armee und zu seinem eigenen. Hat aber gestern eben auch nochmal mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. Der hat ihm zum Geburtstag gratuliert. Es war wohl ein einstündiges Gespräch. Da ging es natürlich auch um die Ukraine, aber eben auch um den Iran. Und in Sachen Iran, wie in eigentlich allen anderen Lebenslagen, ist ja Donald Trump der Ansicht, dass man alles nur durch einen guten Deal lösen kann. Deshalb auch sein Appell jetzt in den vergangenen Stunden wieder in Richtung Teheran, sich doch endlich auf einen Deal mit Israel einzulassen, dann sei eben das Blutvergießen dort auch ganz schnell am Ende. Also das ist so seine Haltung, mit der er in diesen Gipfel marschiert.
Allerdings, innenpolitisch steht Trump unter Druck. Es gab in den USA gerade viele Großdemos gegen seine erratische Politik. Ficht ihn das an?
Also ich habe nicht den Eindruck, weil er ja auch gefeiert wird gleichzeitig. Gestern eben in Washington diese Parade mit zehntausenden Menschen, sein Auftritt dort, großer Jubel, er hat das genossen. Und die Demonstranten nimmt er, wenn überhaupt, ja nur als Feinde wahr, nicht als seine Bürger, deren Präsident er ja natürlich auch ist. Aber ich glaube, er nimmt viel ernster, dass es mit der Wirtschaft nicht so gut läuft, dass seine Handelspolitik, die Märkte und das ganze Land verunsichert haben. Und so werden ja auch Handel und Zölle hier in Kanada das dritte große Thema sein, an dem sich die G7-Staats- und Regierungschefs abarbeiten werden. Und aber auch da, wie bei allen anderen großen Themen, sage ich gleich dazu, wir sollten nicht so große Erwartungen haben, dass da wirklich verbindliche Ergebnisse bei rauskommen. Es geht vor allen Dingen eben darum, dass die Staats- und Regierungschefs die Gelegenheit haben, sich in Ruhe mal fernab der Kameras zu unterhalten.
Und sich vielleicht auch mal ein bisschen kennenlernen. Bundeskanzler Merz zum Beispiel ist ja das erste Mal bei so einem Gipfel dabei. Wird er im Kreis der wirtschaftlichen Großmächte als Neuling gesehen oder hat er schon Eindruck gemacht?
Naja, hat ja den Vorteil, dass er nicht der einzige Neuling ist in dieser Runde. Das gilt ja gleich für vier der sieben Regierungschefs, nämlich für den japanischen Ishiba, für Keir Starmer aus Großbritannien und auch für den Gastgeber selbst, Mark Carney. Für alle ist es der erste G7-Gipfel. Was Friedrich Merz angeht, würde ich sagen, er hat tatsächlich Eindruck gemacht und zwar an einer Stelle, wo es vielleicht besonders wichtig ist, nämlich bei Donald Trump im Weißen Haus. Da war er ja vor rund 10 Tagen. Dieses Treffen verlief ja geradezu harmonisch, muss man sagen, vergleichsweise. Und Trump hat Merz für sein gutes Englisch beispielsweise gelobt. Insofern sind, würde ich sagen, die Voraussetzungen für ein relativ gutes Arbeitsklima bei diesem Gipfel gar nicht so schlecht.
Schauen wir mal, was da in Kanada läuft. Ganz kurz noch zum Schluss. Das Treffen findet, wie gesagt, in einem Urlaubsort am Fuße der Rocky Mountains statt. Ist das jetzt eine Festung?
Ja, also dieser Urlaubsort ist abgesperrt. Man kommt schon gar nicht mehr auf die Zufahrtsstraße dahin. Wir von der Presse sind auch über 40 Kilometer entfernt in einem sehr schönen Skiort Banff. Die Kulisse ist da ähnlich. Dramatische, hohe, schneebedeckte Gipfel und weite Täler. Gestern Abend konnten wir hinterm Hotel schon die Wapiti-Hirsche, die sich da rumtreiben, begrüßen. Das war sehr nett. Also insofern eine Festung, aber mit einem idyllischen Appeal.
Ja, dann wird's dann ein doch sehr angenehmer Gipfel möglicherweise. Ganz herzlichen Dank nach Kanada. Dort geht in der Nacht der G7-Gipfel los. Bundeskanzler Merz ist gerade auf dem Weg dorthin. Das war unsere Beobachterin vor Ort, Julia Kastein. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und jetzt der Blick nach Nahost. Ist ja alles eben schon angeklungen. Die Kämpfe zwischen Israel und dem Iran gehen weiter. In der iranischen Hauptstadt Teheran gab es mehrere Explosionen. Und auch in Tel Aviv und Jerusalem heulten die Sirenen. Wieder gab es Tote, und zwar auf beiden Seiten. Israel erlebte 2 Angriffswellen. Und die Lage bleibt angespannt, berichtet aus Tel Aviv Julio Segador.
Zwar konnten die meisten Raketen vom israelischen Abwehrsystem abgefangen werden, in Tel Aviv und anderen Orten wurden dennoch Einschläge verzeichnet, etwa in Bat Yam, einer Stadt südlich von Tel Aviv. Hier wurde ein mehrstöckiges Gebäude schwer getroffen. Meir Yehuda, ein junger Mann aus Bat Yam, eilte gleich nach dem Einschlag zu dem Gebäude, um zu helfen. Als ich ankam, sah ich, dass das halbe Gebäude eingestürzt war. Die Hälfte des Gebäudes war weg. Wir hörten Menschen aus dem 5. und aus dem 10. Stockwerk um Hilfe rufen. Und dazwischen war das Feuer. Ich bin sofort reingerannt, trotz Alarm. Zuerst sah ich eine ca. 70-jährige Frau, die blutüberströmt war. Wir haben sie gleich vom Boden aufgehoben. Danach haben wir weitere, vor allem alte Menschen, rausgetragen, die sich nicht zu helfen wussten. Wir haben sie einfach zu den Rettungskräften getragen. 6 der bisher mindestens 13 Toten in Israel wurden aus diesem Gebäude in Bat Yam geborgen. Dutzende erlitten schwere Verletzungen. Keine andere Stadt in Israel wurde in der Nacht schwerer getroffen von der iranischen Offensive. Zvika Brod, der Bürgermeister von Bat Yam, zeigte sich im Interview mit dem israelischen TV-Sender Channel 13 geschockt. 61 Gebäude sind insgesamt beschädigt. Stand jetzt müssen wohl 6 davon abgerissen werden, vermutlich mehr. Der Schaden ist enorm. All die Gebäude, die sich in der Umgebung des getroffenen Gebäudes befinden, weisen Schäden auf, als wären sie direkt getroffen worden. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, alle Verschütteten zu bergen. Das kann Stunden dauern, vielleicht auch den ganzen Tag. Nahe Haifa im Norden Israels wurde auch eine Ölraffinerie beschädigt. Auch hier konnte das israelische Abwehrsystem die ballistischen Raketen aus dem Iran nicht abfangen. Der ehemalige Verteidigungsminister Yoav Gallant macht unterdessen deutlich, dass der Angriff Israels auf den Iran aus seiner Sicht dennoch richtig war. Stellen Sie sich vor, jede einzelne der Raketen, die hierher kommt, hätte einen nuklearen Sprengkopf. Die Iraner sind nicht weit davon entfernt. Wir konnten da nicht tatenlos daneben stehen. Wir mussten handeln. Es gibt keine Erfolge ohne Risiken. Eine Sache steht fest. Was in den letzten 48 Stunden im Nahen Osten geschieht, hat entscheidende Bedeutung. Auch deshalb setzt Israel seine Angriffe im Iran fort. Ein Armeesprecher rief die iranischen Bürger, die in der Nähe von Reaktoren und Rüstungsfabriken leben, im Nachrichtendienst X auf, die Gegenden zu verlassen.
Soweit aus Tel Aviv. Segador. Und der Iran hat inzwischen auch wieder zu einem Gegenschlag ausgeholt. Es sind mehrere Raketen Richtung Israel abgefeuert worden. Die Lage bleibt also höchst angespannt. Ehrung für die Bundeswehr und für die Soldatinnen und Soldaten. Heute findet bundesweit der erste Veteranentag statt mit dutzenden Veranstaltungen quer durchs Land. In Berlin läuft ein großes Bürgerfest vor dem Reichstagsgebäude. Das wurde von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner am Mittag eröffnet. Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz war dabei.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU hat in ihrer Eröffnungsrede vom Berliner Reichstagsgebäude darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig Fürsorge gegenüber Soldatinnen und Soldaten sei.
Manche tragen Wunden davon. Es gibt die sichtbaren, aber auch die unsichtbaren Wunden. Und für diese braucht es ganz konkrete Hilfe. Auch darüber müssen wir an einem solchen Tag sprechen. Es braucht verlässliche Hilfe, es braucht unbürokratische Hilfe. Und ehrlich gesagt eine echte Fürsorge.
Dabei machte Klöckner auch deutlich, dass sich diese Fürsorge nicht auf einen Tag im Jahr beschränken dürfe.
Ich habe in meinen digitalen Medien den Veteranentag angekündigt. Aber einer hatte geschrieben, ja, ist nur ein Tag im Jahr und dann ist es wieder vorbei. Ich glaube, wir sollten das positiver sehen. Mit einem Tag beginnt etwas.
Die Aufgabe von Soldatinnen und Soldaten sei aktueller geworden und näher gerückt.
Vom Reichstagsgebäude aus sind es rund 1200 Kilometer Luftlinie bis zum ukrainischen Parlament. Das ist wenig. Soldatinnen und Soldaten bei uns erleben, wie nah kriegerische Auseinandersetzungen inzwischen auch zu uns hier in Europa, mitten in Europa, gerückt sind.
Etwa 10 Millionen Deutsche haben Wehrdienst geleistet oder waren Berufs- oder Zeitsoldaten. Ihnen nach ihrem Dienst beizustehen, brauche eine Kultur der Verlässlichkeit, so die Bundestagspräsidentin.
Also der Veteranentag, der kann eine Brücke sein.
Heute wird bundesweit mit über 100 Aktionen zum ersten Mal der Nationale Veteranentag begangen. Die Hauptveranstaltung findet in Berlin im und um das Reichstagsgebäude herum statt.
Tja, und auf der Reichstagswiese gibt's dafür ein umfangreiches Bühnenprogramm, kostenlos und draußen. Und das bei wunderbarem Sommerwetter. Bianca Schwarz berichtete. Weiter geht's jetzt mit Niklaus Hillmann.
RBB 24 Inforadio. Sport.
Apropos Veteranen, wir wollen erinnern, und zwar an den 12. Juni 1930. Das war am Donnerstag vor 95 Jahren, denn da kämpfte im Yankee Stadium von New York City Max Schmeling gegen den US-Amerikaner Jack Sharkey um die Boxweltmeisterschaft im Schwergewicht. Dieser Kampf sollte nicht irgendeine, sondern die deutsche Sportlegende begründen. Burkhard Huber erinnert an 4 Runden, die für einen 24-Jährigen aus dem Dorf Klein-Lucko irgendwo im Nirgendwo der Uckermark die Welt veränderten.
Der Jahrhundertboxer, der Jahrhundertsportler, der Jahrhundertdeutsche. Kleiner geht es gerade nicht. Denn die Rede ist ja von Max Schmeling, der das 20. Jahrhundert fast vollständig durchlebte und dessen maximale Popularität den Schriftsteller und Journalisten Horst Fetten schon Anfang der 70er Jahre faszinierte.
Der Mann, dem Präsident Roosevelt die Hand schüttelte, der bei Adolf Hitler zum Tee war, der den Dichter Ringelnatz und den Räuberhauptmann Al Capone zu seinen Verehrern zählte, ist nun schon für Generationen deutsches Leitbild.
Im Kaiserreich geboren, in der Weimarer Republik dann Boxweltmeister, in der NS-Zeit zur Symbolfigur emporgestiegen und danach das Wirtschaftswunder verkörpert. Dabei ist Schmelings Geschichte gar nicht nur die Erfolgsstory, als die sie oft erzählt wird. Schmelings Geschichte erzählt auch von Rückschlägen und von Niederlagen.
Jeder Erfolg hat seine Haken und Ösen. Wenn man glaubt, dass Erfolg genügt, um auch für später Karriere zu machen, dann irrt man sich.
Freundlich war er immer, zu allen, unser Max, und niemals aus der Rolle fallend.
Das, glaube ich, hat Schmeling ausgezeichnet. Vielleicht eine Art von Zuversicht, eine Art von Zielgerichtetheit, die schon auch sein persönliches Wohlergehen im Blick hatte, aber auch immer wieder durch eine Großzügigkeit, eine Hilfsbereitschaft sich auszeichnete, die schon bemerkenswert ist.
Dr. Andreas Höfer, Direktor des Sport- und Olympiamuseums in Köln.
Soweit ich das nachvollziehen kann, ist Max Schmeling von dem Bewusstsein geprägt gewesen, zu wissen, was er wollte. Und darauf, auf dieses Ziel zuzugehen, auch Niederlagen einzustecken, wegzustecken und wieder neu anzufangen.
Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, sonst schlägt ihn der nächste Knockout.
Schmelings Herz für den Boxsport beginnt nach dem Ersten Weltkrieg zu schlagen. Er lebt damals mit seinen Eltern in Hamburg. Der sportbegeisterte Teenager ist ein talentierter Ringer und ein begeisterter Fußballtorhüter, aber noch kein Boxer. Im Sommer 1921 zieht es ihn trotzdem immer wieder ins Kino, um sich Tag für Tag denselben Boxkampf anzusehen. Den WM-Kampf zwischen dem Schwergewichtsweltmeister Jack Dempsey und dem französischen Herausforderer Georges Carpentier. Und Schmeling beschließt, da will ich auch hin. In einer Arena mit 80.000 Zuschauern, auf einer Bühne von knapp 30 Quadratmetern, Auge in Auge mit einem Gegner, der genauso zu allem bereit ist wie er selbst. Eines Tages schleppt Schmeling seinen Vater, einen Steuermann zur See, mit ins Lichtspielhaus.
Und wie wir nach Hause gehen, mein Vater sagte kein Wort und ich sagte auch kein Wort. Wir waren also beide sehr aufgewühlt irgendwie. Und sagte mein Vater so plötzlich zu mir, sagte, und du bildest dir ein, mit solchen Leuten im Ring zu stehen? Sag ich auch, Vater.
Schmeling verlässt Hamburg, zieht ins Rheinland, weil hier schon seit einigen Jahren organisiert geboxt wird. Bis zum Ende des Kaiserreichs war das Boxen in Deutschland sogar noch verboten. Schmeling schuftet also in Düsseldorf für eine Brunnenbaufirma, boxt beim SC Colonia in Köln und nach nur 3 Jahren zum ersten Mal auch als Profi.
Ich habe 1924 in Düsseldorf in der Turnhalle meinen ersten Kampf gemacht, wenn ich ihn meine Gage nennen darf. Damals das waren 80 Mark. Das war nicht sehr viel.
Aber es wird schnell viel mehr. Nur 2 Jahre später wird Schmeling bereits deutscher Meister. 1927 in Dortmund sogar Europameister. Mittlerweile lebt Schmeling in Berlin und sucht die Nähe zu den Schönen, zu den Berühmten und zu den Mächtigen.
Und so habe ich auch Menschen gesucht, von denen ich lernen konnte. Das waren Künstler, waren Schauspieler, waren Leute des öffentlichen Lebens und es war auch Politiker.
Über den letzten Punkt in dieser Aufzählung, über die Nähe zu den Mächtigen, wird noch zu reden sein.
Wenn der Gong ertönt, bang, kriegst du einzustöhnen, bang, und bevor er sich besinnt, noch einen rechten Schwinger. Alle schreit und pfeift, weil der Gegner kneift, ist er groggy, aber nein, da kommen noch ein paar Dinger.
Die Kämpfe von Max Schmeling waren nie plump, waren nie blutig, waren nie schlägermäßig. Das erinnerte einen immer ein bisschen an Floretti.
Und den Ausgenockten kriegt man raus, der Kampf ist aus.
Der Mann, der da gerade so schwärmerisch über die Boxkunst von Max Schmeling berichtet hat, ist der äußerst populäre Schauspieler Gustav Knuth.
Der ließ auch in der Pause den Gegner nie aus den Augen. Das ist also wie ein schönes Tier. Und das war wirklich ein Fest, ihn zu sehen.
Auch in den USA macht sich Schmeling zunehmend einen Namen. Er besiegt eine Handvoll namhafter Gegner und erhält schließlich die Chance, jenseits des Atlantiks, um die WM-Krone zu boxen. Sein Gegner heißt
Josef Paul Zukauskas.
Das ist WDR-Sportreporter-Legende Kurt Brumme. Nach dem Krieg einer der engsten Freunde von Max Schmeling.
Und weil sich dieser Name schlecht für Boxplakate eignete, wurde aus dem Josef Jack und aus Zukauskas ein Sharky, ein Hai.
Sharky ist das beste Schwergewicht Amerikas und der Welt. Ich schätze ihn sehr hoch. Er ist nicht nur Boxer, sondern auch Fighter.
Ort der Austragung, Yankee Stadium, New York, im Staat New York. Distanz 15 Runden. Anwesend 79.222 Zuschauer. Nettoeinnahmen $711,848. Börse für Schmeling, ebenso wie für Jack Sharkey, $177,971.
Knapp $178,000 Preisgeld. Entsprechen 1930 einer Kaufkraft von heute etwa 2,5 Millionen Euro.
Ausgestattet mit wachen Augen, mit einer guten linken Führhand und mit einer vernichtenden rechten Schlagfaust konnte Schmeling die Minen der Fans zum Gefrieren bringen.
Doch Schmelings gefürchtete Rechte ist an diesem 12. Juni 1930 kaum zu sehen. Sharky ist der klar bessere Boxer. Aber im Gefühl des sicheren Sieges unterläuft dem US-Amerikaner in der vierten Runde ein folgenschwerer Fehler. Sharky trifft Schmeling unerlaubt unterhalb der Gürtellinie und der bricht daraufhin halb ohnmächtig zusammen.
Und hiermit endet der Kampf der beiden Gegner.
Der Ringrichter erklärt Schmeling zum Weltmeister im Schwergewicht durch Disqualifikation des Gegners.
Ich war sehr enttäuscht. Das war für mich ein Ausgang, den ich nicht wollte. Ich hatte sogar die Absicht, gleich nach dem Kampf den Titel wieder zur Verfügung zu stellen.
Doch Schmeling gibt diesen Titel nicht zurück und erntet in seiner Heimat nur Häme und Spott. Er wird in der Presse als Tiefschlag-Weltmeister bezeichnet.
Bis zu dem nächsten Kampf, und der ein Jahr später war, bin ich also Spießruten gelaufen. Und ich wurde gerade von der deutschen Presse zu der Zeit sehr angegriffen.
Immerhin kann Schmeling seinen Titel einmal verteidigen, ehe er den Rückkampf gegen Jack Sharky verliert. Schmelings sportliche Karriere stagniert also Anfang der 30er Jahre. Emotional geht es dafür steil bergauf.
Guten Abend, meine Herrschaften.
Max Schmeling findet die Frau fürs Leben. Und wieder ist es ein Kinobesuch, der die Weichen stellt. Der große Max verliebt sich vor der Leinwand in die zierliche Annie. Annie Ondra, ein tschechischer Wirbelwind und zum Brüllen komisch.
Was hast du gelernt? Was kannst du?
Alle Menschen zum Lachen bringen.
Tö.
Lachen ist gesund und verschönt das Dasein.
Schmeling und Ondra heiraten im Sommer 1933. Der neue Reichskanzler und Boxsportfan Adolf Hitler schenkt zur Hochzeit einen japanischen Ahorn. Die Trauung selbst ist ein internationales Medienereignis, an dem viele jüdische Freunde der Braut nicht mehr teilnehmen können, weil sie das Land längst verlassen haben.
Max Schmeling, the former heavyweight champion of the world, is lucky in love. He has succeeded in securing the hand in marriage of Miss Annie Ondra.
Max Schmeling und Annie Ondra bleiben 54 Jahre verheiratet. Kinder bekommen sie nicht. Die Schmelings richten sich schnell ein im neuen Deutschen Reich. Sie ersteigern ein preisgünstiges Landgut in der Nähe von Frankfurt an der Oder. Die Vorbesitzerin ist eine Jüdin, die Deutschland verlassen hat.
Er hat die Nähe zu den Machthabern erduldet, ertragen, bisweilen aber auch gesucht, um auch für seine Zwecke was zu erreichen.
Mir ist es sogar gelungen, 1936, als man den Ehrendolch anbot und mit verbunden mit dem Ehrensturmführer, ich habe es abgelehnt, ich habe gesagt, tut mir leid, lieber, ich bin Sportsmann, ich möchte mich da allen gehören.
Und doch werden die Schmelings immer wieder zu Kaffee und Kuchen beim Führer eingeladen, sind regelmäßig Gast im Hause Goebbels und mit Hermann Göring geht Max Schmeling sogar auf die Jagd.
Und ich glaube, dass die Persönlichkeit Schmelings auch durch eine gewisse Ambivalenz ausgezeichnet ist.
Schmelings Boxkarriere nimmt Mitte der 30er Jahre wieder Fahrt auf. Er gewinnt überraschend deutlich einen Kampf gegen Walter Neusel, der als der kommende Mann im Schwergewicht gilt. Fast 100.000 Zuschauer sind bei diesem Kampf im Hamburger Fußballstadion dabei. Im Juni 1936 wird das Yankee Stadium in New York erneut zum Schauplatz eines historischen Boxkampfes im Schwergewicht. Max Schmeling trifft auf den US-Amerikaner Joe Louis. Louis gilt als unschlagbar. In 27 Kämpfen hat er 27 Mal vornehmlich durch K.O. gewonnen.
Joe Louis war ein junger Mann damals, der sich also derart nach vorne geboxt hat, der alles, was ihm im Wege stand, hatte er geschlagen, sodass Joe Louis praktisch vor der Weltmeisterschaft stand und es ihm nur noch ein Stolperstein vorgesetzt wurde.
Ich wollte dir
in der Nacht setzen Millionen Deutsche vor ihrem Radio, um diesen Boxkampf live zu erleben. Am Boxring in New York sitzt Reporter Arno Helmes, ständiger Mitarbeiter der hetzerischen Parteizeitung Völkischer Beobachter.
Die Massen im Stadion stehen auf den Stühlen und sehen den Endspurt von Max Schmeling. Max, weiter, weiter, kein Pardon. Da liegt er.
Joe Louis geht in der 12. Runde K.O. Eine Sensation, die Schmelings Frau Annie in einer Villa in Schwanenwerder verfolgt. Im Haus von Reichspropagandaminister Josef Goebbels und dessen Frau Magda. Goebbels wird Schmelings Erfolg über den schwarzen Boxer Joe Louis nach allen Regeln der Propagandakunst ausweiden, als Beweis der Überlegenheit der sogenannten arischen Rasse. Und Schmeling wird sich nicht dagegen wehren.
Dieser Sieg gegen Joe Louis ist, glaube ich, das, was man mit der Karriere von Max Schmeling eher assoziiert als die Tatsache, dass er Weltmeister wurde und 2 Jahre immerhin geblieben ist.
Der Sieg gegen Joe Louis sichert Schmeling eigentlich das Recht auf einen erneuten WM-Titelkampf. Doch dieses Duell gegen Weltmeister Jim Braddock platzt kurzfristig unter dubiosen Umständen. Die mächtige US-Boxkommission will auf keinen Fall einen Nazi-Weltmeister und stimmt deshalb einem WM-Kampf zwischen Braddock und Joe Louis zu. So wird Joe Louis tatsächlich neuer Weltmeister und fordert 1938 von Schmeling die Revanche für seinen einzigen K.O. Nach nicht einmal einer Runde liegt unser Max auf den Brettern und steht nicht mehr auf.
Und wenn man noch weiß, nicht, weil das vor einem Kampf, sagen wir, ein Weltmeister, Millionen und Abermillionen Menschen am Radio sitzen und die hörten zu und die waren selbstverständlich sehr enttäuscht, wenn es anders kam, als man sich vorstellte.
Kurz darauf beginnt der Zweite Weltkrieg und Schmeling ist bald mittendrin.
Max Schmeling, Deutschlands populärster Boxer und ehemaliger Weltmeister, hat sich freiwillig zu den Fallschirmjägern gemeldet. Er steht in der Front seiner jungen Kameraden, die hier zu Fallschirmjägern ausgebildet werden. Die Absprungtechnik wird zunächst auf dem Boden geübt.
Ob Schmeling sich wirklich freiwillig zum Kriegseinsatz gemeldet hat oder ob das NS-Regime ihn ein letztes Mal zu Propagandazwecken ins Bild rücken wollte, ist bis heute umstritten. Schmeling verletzt sich jedenfalls bei seinem einzigen Fronteinsatz auf Kreta unter schwerem Beschuss am Knie. Doch er überlebt Kreta und den Krieg und fängt, wie Millionen andere Deutsche auch, wieder von vorne an. Zunächst als alternder Ex-Weltmeister im Boxring, dann mit einer Nerzfarm, einer Hühnerzucht und dem Tabakanbau. Über alte Boxkontakte in den USA erwirbt Schmeling schließlich in den 50ern die Konzession zur Abfüllung von Coca-Cola in Norddeutschland. Eine echte Goldgrube. Als Max Schmeling 2005 im Alter von 99 Jahren stirbt, hinterlässt er seiner eigenen Stiftung ein Vermögen von rund 100 Millionen Euro.
Ich glaube, dass seine Freundlichkeit, vielleicht seine Bescheidenheit, aber auch die Gewissheit, dass er mal aus einfachen Verhältnissen gekommen ist und seinen Erfolg gleichsam mit ehrlicher Arbeit sich selbst erarbeitet hat. Das hat die Menschen für ihn eingenommen. Und zwar, glaube ich, je älter er wurde, desto mehr.
Burkhard Hupe über Max Schmeling. 2 Meldungen habe ich noch vom Tennis. Zum einen eine erfreuliche. Tatjana Maria hat das Turnier auf Rasen im Londoner Queen's Club als Vorbereitung auf Wimbledon gewonnen. Und zwar als Qualifikantin schlug die 37-Jährige im Finale die Amerikanerin Amanda Anisimova mit 6:3 und 6:4. Verpasst dagegen hat Alexander Zverev seinen ersten Rasentitel und zwar in Stuttgart. Da hat er im Finale verloren gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz mit 3:6 und 6:7. Hier im Programm geht's jetzt weiter mit Nachrichten. Sport haben wir wieder gegen 16:45 und dann geht's auch schon um das Champions League Finale im Handball ab 18 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A9 Leipzig Richtung Berlin zwischen Kleinmarzehns und Niemeck liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Ludwigsfelde Ost und Genshagen brennt ein Auto auf der Standspur. A10 westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Leest in beiden Richtungen Stau an Baustellen und sie brauchen bis zu 30 Minuten länger.
Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind wegen Bauarbeiten noch bis morgen früh zwischen Oberland und Spätstraße in beiden Richtungen gesperrt. Rechnen Sie mit Stau an den Abfahrten. Aktuell ist zur S-Bahn. Wegen einer Zugstörung fährt die S7 zwischen Grunewald und Potsdam Hauptbahnhof nur im 20-Minuten-Takt. Wegen mehrerer Signalstörungen kommt es auf den Linien S3, 5, 7 und 9 zu Verspätungen. Der 10-Minuten-Takt bei der S3 gilt aktuell nur zwischen Erkner und Warschauer Straße. Die S5 fährt nur zwischen Strausberg Nord und Ostbahnhof und die S75 fährt nur zwischen Wartenberg und Lichtenberg.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16.30 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Israel und der Iran setzen ihre gegenseitigen Luftangriffe fort. Am Mittag meldete der iranische Staatsrundfunk Explosionen in der Hauptstadt Teheran. Dabei soll das Polizeihauptquartier getroffen worden sein. Kurz darauf galt auch in Israel wieder Raketenalarm. Bisher beziffert der Iran die Zahl der Todesopfer seit Beginn der israelischen Luftangriffe am Freitag auf fast 130. In Israel sind mindestens 13 Tote bestätigt. In einem Wohnhaus bei Tel Aviv wird noch nach Verschütteten gesucht. Deutschland bereitet sich darauf vor, dass israelische und jüdische Einrichtungen bei uns angegriffen werden könnten. Das hat Bundeskanzler Merz kurz vor seinem Abflug zum G7-Gipfel in Kanada gesagt. Konkreter wurde er allerdings nicht. Über den Konflikt würden sich die Staats- und Regierungschefs intensiv austauschen, so Merz.
Es darf jetzt keine Ausweitung des Konfliktes geben. Teheran muss die Bombardierung ziviler Ziele in Israel sofort beenden. Weitere Staaten in der Region dürfen nicht zum Kriegsschauplatz werden.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Unbekannte haben den Auftakt des heutigen Demokratiefestes in Bad Freienwalde gewaltsam gestört. Nach RBB-Informationen attackierte eine Gruppe Vermummter plötzlich Besucher und verletzte mehrere leicht. Laut dem Veranstalter von Bad Freienwalde ist bunt gab es schon vorher Fälle von Vandalismus. So hätten Unbekannte Dutzende Werbeplakate abgerissen. Brandenburgs Innenminister Wilke verurteilte den Angriff. Wer so etwas mache, bewege sich weit außerhalb dessen, was eine Gesellschaft dulden darf. Trotz massiver Kritik hat die Deutsche Bahn mit dem heutigen Tag die Familienreservierung gestrichen. Eltern können demnach nicht mehr zum Festpreis beliebig viele Sitzplätze reservieren. Jedes Kind kostet jetzt extra. Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Konkret heißt das, anstelle der 10,40 Euro für eine Familienreservierung bezahlt eine Familie mit zwei Kindern ab heute 22 Euro. Kritik kommt nicht nur von Fahrgastverbänden, wie zum Beispiel dem Verkehrsclub Deutschland, der eine Petition gestartet hat, um das Vorhaben zu verhindern. Auch der CDU-Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder sagte, er setze ein großes Fragezeichen dahinter, ob man sich jetzt in der Hauptreisezeit damit einen Gefallen tut.
An einem Baggersee in Treuenbrietzen ist ein Mann bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Laut Polizei ging er am Wochenende in dem See im Kreis Potsdam-Mittelmark beim Schwimmen plötzlich unter. Andere Badegäste zogen den 54-Jährigen umgehend aus dem Wasser. Die Wiederbelebung blieb aber erfolglos. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Gegen Abend kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Zurzeit in Berlin 29 bis 31 Grad, in Küritz 28 und in Cottbus 35 Grad. Morgen bewölkt, aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Am Dienstag eine trockene Mischung aus Sonne und lockeren Wolken, 23 bis 26 Grad. Die Zeit 16.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Es ist langsam jedem aufgefallen, dass wir gerade sowas wie keine Zukunft haben, also keine berechenbare Zukunft. Man kann nicht mehr die Romane so vor sich hinschreiben, als wenn sie einfach irgendwann spielen würden. Man muss sie zeitlich verorten. Man kann nicht irgendwie sagen, das spielt nächstes Jahr, aber alles ist so grob wie dieses Jahr. Also spätestens seit der Wahl von Trump, seit der Pandemie, seit dem Krieg in der Ukraine, geht sowas nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, dann schreibe ich einen Roman einfach über jetzt und die Sachen, die Leute jetzt beschäftigen. Wer weiß, was morgen sein wird.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Aus Virginia, USA nach Brandenburg. Die Schriftstellerin Nell Sink lebt seit 25 Jahren in Deutschland, seit 2013 in Bad Belzig im Fläming. Dort hat Nadine sie schon mal getroffen für Orte und Worte. Wenn ihr ein bisschen in den früheren Folgen stöbert, dann findet ihr auch die Episode zum Nachhören. Jetzt aber habt ihr euch in Berlin getroffen, Nadine, weil Nell Sink mit Sister Europe einen Berlin-Roman geschrieben hat. Erzähl mal.
Ja, genau. Also die Zeit war reif, sozusagen, hat sie sich wohl gedacht. Berlin ist ja immer auch ein wichtiger Teil für Nell gewesen, ihres Lebens. Hier hat sie viele Freunde, hier ist sie unterwegs, auch in der Kultur- und Literaturszene natürlich. Und nachdem die Schauplätze ihrer letzten Romane alle ja in der amerikanischen Provinz gelegen haben, geraten wir jetzt mit Sister Europe mitten rein in die Berliner Kunst- und Kulturszene.
Und worum geht's in dem Roman?
Ja, also kurz gesagt, eine illustre Partygesellschaft langweilt sich bei einer Literaturpreisgala und macht sich dann auf zu einem nächtlichen Spaziergang durch den Tiergarten. Aber natürlich geht's um noch viel mehr. Es wird viel geplaudert und diskutiert am Rande dieser Gala über alle möglichen Themen, die gerade in unserer Gesellschaft so ihre Kreise ziehen. Klimawandel, Wokeness, Geschlecht, Identität, Kapitalismus, aber auch Architektur, Beziehungen, Liebe, Körper. Und so ein ganzes Personalkarussell dreht sich dabei unaufhörlich. Darin sitzt ein 15-jähriges Transmädchen, außerdem ihr Vater, ein Kunst- und Architekturkritiker, und sein Freund, ein halb amerikanischer Kleinverleger und dessen Internetbekanntschaft, eine junge Amerikanerin, ein schwuler arabischer Prinz außerdem aus der Schweiz. Er ist der Enkel der Preisstifterin, ja, und eine reiche Erbin mit einem Schuldkomplex wegen ihrer Nazi-Vorfahren. Sie alle treffen sich also bei dieser Literaturpreisgala, und ein wirklich unglaublich unterhaltsamer, lustiger Berlin-Roman entfaltet sich. Und ja, Nell Sink ist eine unglaublich genaue Beobachterin. Und was eigentlich Thema ist dieses Romans, ist das Erzählen. Also wie sprechen diese Personen jetzt miteinander und auch aneinander vorbei? Und wie gelingt es ihnen oder gelingt es ihnen nicht? Jedenfalls bemühen sie sich alle darum, einen bestimmten Eindruck von sich beim jeweiligen Gegenüber zu hinterlassen. Und für dieses zwischenmenschliche Choreografien interessiert sich Nell Sink hier in ihrem neuen Roman.
Bleibt die Frage, wo in Berlin habt ihr euch eigentlich getroffen, um all das, diese illustre Figurenschar zu besprechen?
Ja, das Bemerkenswerte an Sister Europe ist, das sei noch dazu gesagt, also der Roman ist zeitlich und räumlich sehr beschränkt. Er spielt nämlich an einem einzigen Abend im Februar und bewegt sich also in einem sehr kleinen Radius eigentlich zwischen der Preisverleihung im Hotel Intercontinental, da ja am Tiergarten in Berlin-Charlottenburg, und eben dann auch im Tiergarten. Und wir waren jetzt an all diesen Schauplätzen, sind da also auch spazieren gegangen, haben uns getroffen am Hotel Intercontinental in Berlin-Charlottenburg und sind von da aus losgezogen Richtung Tiergarten.
Los geht's also, Nadine und Nell Sink unterwegs an den Schauplätzen von Sister Europe.
Nell, dieser Hotelbau ist ja so ein relativ, also von außen so ein relativ, ja, unscheinbarer, schmuckloser Bau.
International Style, also schon ein Relikt.
Wie bist du denn auf diesen Schauplatz gekommen?
Also mir ist das Hotel aufgefallen, weil es eben auffällt. Und einfach die Lage, dass man hier dieses Hotel hat, was so ein Treffpunkt ist für Reiche, gleich in der Nähe von diesen Denkmälern für die ermordeten Kommunisten.
Im Tiergarten, ne?
Im Tiergarten, gleich dahinter dann nochmal die internationale Bauausstellung. Es ist also gut, in der Mitte von Berlin hat man ziemlich viel auf dem Haufen.
Und das hat auch Sicherheitsgründe, ne? Das fand ich auch interessant, weil das auch so ein Verweis ist, vielleicht auf diese veränderten Zeiten. Also das Intercontinental liegt eben auch sehr praktisch zwischen dem Zoo und dem Landwehrkanal.
Also ich denke, man kann jedes Hotel natürlich irgendwie absperren. Aber mir ist aufgefallen, ich war im Bahnhof Zoo und schaute runter, als neulich Netanyahu in Berlin war. Und er wohnte offenbar im Waldorf Astoria. Und ich musste natürlich den ganzen Breitscheidplatz, große Straßen. Also hier könnte wirklich der Papst wohnen und es würde verkehrstechnisch gar nicht weiter auffallen. Also dass hier die Sicherheit nach Bedarf erhöht werden kann, das hat mir eigentlich der Marketing-Typ vom Hotel erzählt, als ich hier rein bin, um mich rumzuschauen. Ich habe ihm tatsächlich schwarz auf weiß erzählt, ich würde hier einen Roman spielen lassen wollen. Und dann hat er mir eine kleine Tour vom Lobbybereich gegeben und eine Karte ausgehändigt. Er war damit offenbar einverstanden.
Jetzt sind wir einmal um das Hotel rumgegangen sozusagen und laufen jetzt hier am Kanal entlang. Nur ein paar Schritte weg von der lauten Straße und schon sind wir in einer Art Idylle. Dein Roman spielt an einem einzigen Tag und einer einzigen Nacht und zwar ganz konkret am 21. Februar 2023. Warum?
Also ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich es im Februar 23 angefangen habe zu schreiben. Und es ist langsam jedem aufgefallen, dass wir gerade sowas wie keine Zukunft haben, also keine berechenbare Zukunft. Man kann nicht mehr die Romane so vor sich hinschreiben, als wenn sie einfach irgendwann spielen würden. Man muss sie zeitlich verorten. Und man kann nicht irgendwie sagen, das spielt nächstes Jahr, aber alles ist so grob wie dieses Jahr. Also spätestens seit der Wahl von Trump, seit der Pandemie, seit dem Krieg in der Ukraine geht sowas nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, dann schreibe ich einen Roman einfach über jetzt und die Sachen, die die Leute jetzt beschäftigen. Wer weiß, was morgen sein wird. Am 22. Februar könnte es ganz anders aussehen. Und natürlich habe ich einige Monate für den Entwurf gebraucht, aber ich habe mich auf den Wissensstand von diesem Tag dann beschränkt. Und das finde ich dann wiederum gut, weil der Roman bleibt dadurch so eine Art Dokument. Bisschen Tagebuch, fast.
Wann hast du gemerkt, dass du vielleicht auch nur so einen neuen Roman schreiben kannst?
Also spätestens als ich bei der Aufschrift von Nikotin, was 2016 erschien, da ging ich fest davon aus, dass Donald Trump nicht Präsident wird. Und es wird sogar im Roman President Hillary Clinton namentlich erwähnt. Das ist dann, das kann man natürlich hinterher so eine Art Witzle ansehen von der einen Figur, aber ich habe daran geglaubt. Also das heißt, die No Future, also wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Das ist gut, dass wir mal wieder dran erinnert werden.
Das ist ja schon eine Zeit, in der es leicht wäre zu verzweifeln. Ist das für dich dann auch eine Art Ablenkung oder Flucht, jetzt so einen Roman zu schreiben, also das Schreiben an sich vielleicht auch?
Also ich finde nicht, dass es eine Flucht ist. Also wer die Wirklichkeit dieses irdischen Lebens allzu genau überlegt, wird depressiv. Das weiß man ja. Also die Realität ist im Prinzip grausam. Aber dazu sage ich, na und? Also das menschliche Gehirn ist auch dafür gebaut, das auszublenden. Das ist die Verdrängung. Und das bei Romanfiguren ist es genau das Gleiche. Die haben ihre Sachen, die sie verdrängen.
Du hast ja jetzt einen Berlin-Roman geschrieben. Warum war die Zeit jetzt reif dafür?
Also ein Stück weit war die Zeit reif, weil ich einfach mit Berlin nicht so viel zu tun hatte, bis ich angefangen habe, vor 10 Jahren diese Romane zu veröffentlichen. Und dann kamen auf einmal mehr Einladungen. Da gab es fremde Menschen, die mich kennenlernen wollten. Das war früher nicht der Fall. So dahergelaufene Amerikanerinnen in den besten Jahren, so die sind nicht so dermaßen Mangelware, dass man sie dauernd einlädt. Aber als bekannte Autorin, dann lernt man Menschen kennen und zum Teil auch Menschen mit richtig Knete. Und die auch so hier in dieser Gegend wohnen, in Charlottenburg und nicht irgendwie in Neukölln in einem alten besetzten Haus oder so. Und dann habe ich einfach andere Kreise kennengelernt und vielleicht sogar ein bisschen über die Menschen, die mich interviewt haben. So, ich meine, das sind ja auch zum Teil Leute, die Kulturprofis sind.
So, jetzt gehen wir hier die Brücke hoch. Das ist der Rosa-Luxemburg-Steg. Genau.
Der Klimawandel ist eins der vielen, vielen Themen, über die deine Figuren, diese Abendgesellschaft, diese illustre, zusammengewürfelte Abendgesellschaft diskutiert und debattiert.
Darum geht's ja nicht, weil was sie eigentlich wollen, ist einander gefallen, ernst genommen werden, respektiert werden. Dann ist halt die Frage, okay, welches Thema muss ich ansprechen, damit die anderen denken, ich wäre irgendwie ein vernünftiger Mensch.
Ja, ich finde das total amüsant, weil, also, es geht ja eigentlich genau darum, ne, um das Erzählen oder was erzähle ich, wie erzähle ich es, damit der andere etwas ganz Bestimmtes von mir denkt. Mit welcher Intention hast du diese Gesellschaft so zusammengewürfelt und dir diese Figuren ausgedacht? Also was war so deine Ursprungsidee?
Als ich angefangen habe, die erste Figur, die mir einfiel, war halt diese Avianca, die halt immer Ausreden hat und zwanghaft erzählt hat. Sie will nicht einfach sagen, ich schaff's nicht, sondern sie will auch einen Grund liefern.
Du meinst die Ausreden, die sie sich einem einfallen lässt, um eben nicht zu den Dates zu erscheinen mit Toto?
Genau, also dieses Motiv vom Erzählen an sich, also was auch der arabische Autor, der prämiert wird, macht, dass er einfach wie eine Feldlerche einfach Mund auf erzählen. Diese Möglichkeit, also ich dachte, so könnte ich im Prinzip auch einen Roman schreiben, weil ich weiß, es wird nicht, wahrscheinlich glaube ich unterschwellig an sowas wie einen Zeitgeist. Wir leben einfach in der heutigen Welt und unsere Gedanken werden stark beeinflusst von der Technik, mit der wir uns jeden Tag auseinandersetzen, von der ganzen Maschinerie des Lebens. Ist das Leben schwer oder leicht? Wie fühlt sich das an? Das sind Sachen, die wir alle teilen. Also natürlich gibt es Leute, die man kennenlernt, wo man denkt, okay, dieser Mensch kommt aus dem Milieu, das mir so fremd ist, dass ich nicht so genau folgen kann. Aber die meiste Zeit sind das oberflächliche Sachen und man findet relativ schnell Gemeinsamkeiten. Also die Avianca, die so erzählt, die war halt am Anfang da. Der Rest hat sich daraus entwickelt. Also dann wollte ich unbedingt diese Figur von Livia haben, die halt diese fest verwurzelte, sehr alte deutsche Kultur verkörpert.
Livia ist eine, die auch Nazi-Vorfahren hat und die auch immer wieder von dieser Vergangenheit eingeholt wird.
Sie wohnt halt in einem Haus von dem politisch nicht ganz geläuterten Onkel. Und sie bildet sich ein, dass sie nicht davonrennen kann. Aber eigentlich kann man wegrennen. Das ist ein Mythos, dass man nicht wegrennen kann.
Ja, findest du?
Ja. Also man sagt immer, oh, wenn du wegrennst, dann bist du wieder mit dir selbst allein. Sorry Leute, da hast du eine andere Umgebung und kommst auf ganz andere Gedanken.
Aber man nimmt sich ja doch immer mit dahin, wohin man wegrennt.
Aber das ist nur eine Zeit lang. Dann verändert man sich.
Guck mal, jetzt sind wir hier im Biergarten am Neuen See, im Café am Neuen See.
Ja.
Wir könnten hier ein Getränk nehmen. Was meinst
du? Das wäre gar nicht so doof.
Ja, machen wir das.
Ja.
So, wir sitzen sehr idyllisch unter Bäumen. Mittlerweile ist die Musik hier über uns angegangen. Kommt aus einem Lautsprecher hier am Baum. Unser Bier ist fast ausgetrunken. Und es ist Zeit, über Bücher zu sprechen, Nell. Denn in diesem Podcast, in Orte und Worte, empfehlen wir auch immer unseren Hörerinnen und Hörern und uns auch gegenseitig Bücher. Und ich bin gespannt, welches Buch du mitgebracht hast.
Also ich habe vor kurzem einen sehr schönen neuen Roman gelesen von Rita Bullwinkle, also von einer Amerikanerin. Es heißt Schlaglicht. Es war auch nominiert für den Booker-Preis. Und das ist ein Roman, relativ kurz, über 8 Boxerinnen. Die sind alle minderjährig und treten an der nationalen Meisterschaft für minderjährige Boxerinnen in USA. Und jede hat halt ihren eigenen Werdegang oder Leidensweg, der sie dorthin gebracht hat. Und jedes Kapitel ist ein Boxmatch. Also man lernt die beiden kennen, dann schlagen sie sich. Und diese subtile Psychologie, wie man nicht nur kämpft so im Boxring, sondern auch kämpft, um dahin zu kommen, kämpft, um Boxerin zu werden. Und dann die Feststellung, oh je, die andere ist besser. Die schlägt mich ins Gesicht und ich blute und ich habe noch eine Minute, das auszuhalten. Dieses Justieren der eigenen Ziele, so mitten im Kampf, das ist das Spannende an dem Buch. Also ich bin absolut nicht gewaltbereit, ich würde niemals boxen, auch nur im Entferntesten ausprobieren und ich will mich auf keinen Fall von irgendjemandem schlagen lassen, aber ich habe mich trotzdem in diesem Buch wiedergefunden. Das ist einfach richtig gut gemacht. Es wird sehr direkt, sehr packend erzählt.
Schlaglicht heißt es auf Deutsch. Rita Bullwinkel, also eine absolute Empfehlung. Vielen Dank. Ich habe gerade gelesen Blondes Herz von Bernardine Evaristo. Das ist eine britische Autorin, die den Booker Prize vor 6 Jahren bekommen hat. Damals für ihr Buch Mädchen, Frau etc. Und dieser Roman, Blondes Herz, ist ein Buch, das schon älter ist. Im Original ist es schon 2008 erschienen und erst jetzt ins Deutsche übersetzt worden. Und zwar von Tanja Handels. Und Bernardine Evaristo erzählt hier die Geschichte der Sklaverei unter umgekehrten Verhältnissen. Also sie dreht die Geschichte um in ihrem Roman Versklaven Afrikaner Europäer und verschleppen sie ja zu Millionen auf einen anderen Kontinent. Allerdings ist es nicht eine bloße Umkehr, sondern sie erschafft wirklich eine komplett neue, andere Welt. Es ist eine verfremdete Welt, erzählt wie die Geschichte von Doris. Wir lernen Doris kennen, als sie flüchtet. Die Flucht, die ihr endlich gelingt nach mehreren Anläufen. Und in Rückblicken wird dann ihre Geschichte erzählt. Und Doris ist weiß, blond und Bernardine Evaristo sagt selbst von ihrem Buch, es sei eine Satire. Und was das Ganze jetzt macht, ist ja durch diese Distanz, durch die wir das betrachten, dadurch, dass es so eine verfremdete Welt ist und eine umgekehrte Welt, bekommt es etwas Modellhaftes, sowas Ausgestelltes. Dadurch tritt diese Grausamkeit und dieses Unfassbare dieser Geschichte eigentlich noch deutlicher hervor. Und man fängt an, neu drüber nachzudenken. Und es bringt einen auch dazu, über eigene, vielleicht rassistische Vorurteile, die jeder, glaube ich, in sich trägt und mit sich trägt, darüber auch noch mal zu reflektieren. Bei unserem letzten Gespräch, das war 2023, da hattest du erzählt, dass du länger nicht, also seit der Corona-Pandemie nicht mehr in den USA warst. Inzwischen warst du also wieder da. Wann war das?
Also ich war vor einem Jahr auch da, aber jetzt nochmal, jetzt im Frühling, also dort erschien dieser neue Roman Sister Europe auf Englisch und das war Ende März und Anfang April war ich dann in San Francisco und an der Westküste.
Und mit welchem Gefühl bist du in die USA gereist und dann auch wieder zurückgekommen?
Also es war schon sehr eindrücklich, weil meine Freunde waren alle in Schockstarre. Die sind's immer noch im Prinzip, weil das, was Trump androht und das, was faktisch passiert ist, das ist immer noch für die meisten Menschen zwei Paar Schuhe. Also das heißt, wenn er sagt, ich nehme allen Unis alles Geld weg, ich lasse keine Studis rein, ich streiche allen sozialen Projekten das Geld, noch ist es nicht ganz so weit, aber also verschiedene Behörden, verschiedene öffentlich-rechtliche Institutionen stehen jetzt schon auf dem Schlauch. Und alle waren ein bisschen so in der inneren Emigration gegen den Staat, bist du erstmal wehrlos. Und wenn die Richter auch zu Trump überlaufen, dann ist einfach nicht klar, was man machen kann. Und wie schnell das vorbei sein wird, alle sind verwirrt.
Was ist aus den Protesten geworden, die es ja gab?
Aber ich war auf einer Protestkundgebung in Kalifornien. Also die haben die irgendwie 300 Leute erwartet und es kamen bestimmt 4000. Aber es ist nicht so, als wenn das irgendjemand von den Republikanern beeindruckt. Die finden das nur lustig. Die haben so viel Rückhalt in der Bevölkerung, weil sie mit genau den gleichen billigen Waffen kämpfen wie die AfD in Deutschland, dass sie einfach sagen, das Problem, das hinter allen anderen Problemen steckt, das sind die Migranten. Also ist es einfach dystopisch. Ich meine, es hat gerade erst angefangen, was alles noch kommt. Und es wird viel sein, weil das ist ja die eine Taktik von diesen Neurechten, ist einfach so viel auf einmal zu machen, dass man sich nicht wehren kann.
Aber dieses Gefühl so, ich kann gar nicht mehr schreiben, weil die ganze Situation so ist, wie sie ist. Hast du das auch schon mal gehabt?
Nein, auf keinen Fall. Ich meine, ich habe nach der ersten Trump-Wahl habe ich recht schnell mich hingesetzt und so eine dystopische Kurzgeschichte geschrieben über den, wie die Leute, so Journalisten vor Trump fliehen müssen, über den Golf von Amerika. Also nicht mehr Golf von Mexiko. Also ich habe keinen Respekt und keine Angst. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich hier wohne natürlich.
Vielen Dank, Nell, dass du dir die Zeit genommen hast. Einen schönen Abend noch.
Ich danke. Es war richtig angenehm.
Nell Sink und Nadine unterwegs an den Schauplätzen des Romans Sister Europe. Sister Europe, ist das nicht eigentlich ein Song?
Ja, richtig erkannt. Also das ist ein Song von den Psychedelic Furs. Das ist eine britische Rockband und der Song kam 1980 raus. Und in diesem Song ist ja von betrunkenen Seeleuten die Rede, die sprechen und dabei irgendwie ertrinken und umherwanken. Auch davon, sich allein zu fühlen in einem Raum voller Menschen, auch von Karten, die neu gemischt werden, davon, dass die Musik öfter mal out of key ist, also verstimmt und das ganze Gerede leer erscheint. Das passt durchaus zu diesem Roman von Nell Sink und vielleicht ist es ja auch so eine Anspielung und ein Hinweis darauf, wie man diesen Roman zu verstehen hat.
Jetzt bleibt natürlich noch die spannende Frage, für wen ist denn Sister Europe was?
Also Sister Europe ist für alle was, die Spaß haben an politisch nicht immer ganz korrektem Humor, die die Ironie von Nell Sink mögen. Vielleicht gibt's da ja den einen oder anderen oder die ein oder andere, die schon frühere Romane gelesen hat. Auch hier ist Humor wieder wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und es macht wirklich Spaß, diesen Figuren durch diese eine Berliner Nacht zu folgen. Und wir tauchen dabei eben auch ein in die Berliner internationale Kunst- und Kulturszene und in diese Dynamiken, diese zwischenmenschlichen Dynamiken. Da ist sie wirklich ganz groß darin, die ganz genau zu sezieren und offen zu legen. Also macht großen Spaß, dieser Roman von Nell Sink.
Und dieser Roman, der heißt Sister Europe, geschrieben hat ihn Nell Sink, aus dem Englischen übersetzt wurde er von Tobias Schnettler. Er hat 272 Seiten und er ist erschienen bei Rowohlt. Ich bin Stefan Auschardt.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß beim Lesen.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10, östliche Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Marzahn und Hohenschönhausen liegen Reifenteile auf der rechten Spur. Vorsicht auf der A15 Richtung Dreieck Spreewald. Zwischen Forst und Rogosen liegen ebenfalls Gegenstände auf der Fahrbahn. A10, westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Leest in beiden Richtungen Stau an Baustellen. Bis zu 30 Minuten brauchen Sie länger. Stadtverkehr Berlin, A100 Richtung Neukölln. Der Tunnel Rathenauplatz ist wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Die A100 und A113 sind wegen Bauarbeiten noch bis morgen früh zwischen Oberland und Schwertstraße in beiden Richtungen gesperrt. Rechnen Sie mit Stau an den Abfahrten. Aktuell ist zur S-Bahn wegen mehrerer Signalstörungen kommt es auf den Linien S3, 5, 7 und 9 zu Verspätungen. Der 10-Minuten-Takt bei der S3 gilt aktuell nur zwischen Erkner und Warschauer Straße und die S5 fährt nur zwischen Strausberg Nord und Ostbahnhof.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Israel und der Iran haben sich heute wieder gegenseitig aus der Luft angegriffen. In Israel galt erneut Raketenalarm. Zuvor hatte die israelische Luftwaffe Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran bombardiert. Iran-Korrespondentin Isabel Gottowatz.
So meldete der staatliche Rundfunk Explosion in der Nähe des Flughafens Mehrabad. Auch im Norden Teherans soll es nach Augenzeugenberichten mehrere laute Explosionen gegeben haben. Auch die Wasserversorgung soll in einigen Stadtteilen ausgefallen sein. Seit Beginn der Eskalation am Freitag hat Israel mehrere Ziele im Iran ins Visier genommen. Darunter Atomanlagen, führende Militärs, Atomwissenschaftler, Verteidigungsstellen, Städte und Berichten zufolge auch Ölfelder.
Der Iran hat inzwischen ein Ende seiner Luftangriffe angeboten, wenn auch Israel seine einstellt. Wenn die israelischen Aggressionen aufhörten, werde auch die iranische Reaktion darauf enden, sagte Außenminister Afaji. Dagegen hieß es vom israelischen Militär, man habe noch eine umfangreiche Liste von Zielen. Präsident Herzog sagte, es gehe darum, die Realität im Nahen Osten zu verändern. In Deutschland wird heute zum ersten Mal der Veteranentag begangen. Bundestagspräsidentin Klöckner hat am Mittag die zentrale Festveranstaltung am Berliner Reichstagsgebäude eröffnet. Es sei höchste Zeit, denen öffentlich Anerkennung zu zeigen, die in den deutschen Streitkräften gedient haben, sagte die CDU-Politikerin. Der Bundestag hatte den jährlichen Veteranentag vergangenes Jahr beschlossen. Auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt hat es heute einen Angriff gegeben. Wie die Polizei mitteilte, haben 10 bis 15 Unbekannte Teilnehmer der Versammlung im Kreis Märkisch-Oderland attackiert. Rolf Grünewald, RBB 24.
Bei dem Überfall sollen die Angreifer laut Polizei auch Schlagwerkzeuge oder Holzstöcke eingesetzt haben. Mindestens 2 Personen wurden leicht verletzt, mussten aber nicht behandelt werden. Noch vor dem Eintreffen der Polizei sind die zum Teil vermummten Täter geflüchtet und konnten bisher nicht gefasst werden. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas gesehen haben, sich zu melden, vor allem, wenn sie etwas zu Fahrzeugen sagen können, die von den Tätern genutzt wurden.
Im Berliner Stadtteil Kreuzberg ist vergangene Nacht ein Mann bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei hat ihn ein Passant nahe dem Görlitzer Park stark blutend auf dem Boden gefunden und einen Krankenwagen gerufen. Über die Hintergründe wurde bisher nichts bekannt. Die Gegend um